Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 332. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Basti.
Gute und Grüße.
Und das war's dann auch schon mit der Woche.
Oh, du klingst ein bisschen enttäuscht.
Ja, es ist irgendwie, uns geht so ein bisschen wie der Eintracht, es lief die ganze Zeit absolut problemlos, wir hatten keinerlei Ausfälle, es war alles gut und jetzt hat uns diese Vorweihnachts-Arbeits-Erkältungszeit so ein bisschen ausgekontert. Ich sitze leicht angeschlagen hier, der einzige Tag, der bei mir die Woche ging, war der Montag, der Marvin ist in Arbeit versunken, Dennis mit dem Kind jetzt und Alex ist auch irgendwie anderweitig unterwegs, also es ist alles irgendwie schwierig, deswegen heute in kleinem Setup, ohne Livestream und wir werden auch so ein bisschen durch die Themen durchhuschen, weil der Herr Basti hat einen Anschlusstermin, die nächste Folge 93 wartet. Ich weiß nicht, was ist diese Woche dran? Lest ihr oder ist Sportarten dran?
Heute ist obskure Sportarten, aber da haben wir was wirklich Obskures, also es ist jetzt nicht eine wirkliche Sportart. Lasst euch überraschen.
Okay, kleiner Cliffhanger, also wenn ihr hier fertig seid, weil die Folge wird nicht allzu lang, habt ihr bestimmt noch genügend Zeit, 93 zu hören mit den obskuren Sportarten. Ich habe auch noch was, was ich da demnächst mal in den Lostopf werfen muss. Nächster Cliffhanger. Dann lasst uns auch erstmal hier über Hertha am Wochenende reden. Ja, es ist schwieriges Thema, aber ich glaube, wir kommen nicht so ganz drumherum. Nach der ersten Niederlage letzter Woche war das ja so die nächste Bewährungsprobe. Und wenn ich so an drei Punkten dieses Spiel irgendwie festmachen müsste, würde ich sagen, wir waren zu zurückhaltend am Anfang. Wir waren zu ineffektiv, was unsere Torchancen angeht, von denen wir nicht gerade wenig hatten. Und wir waren einfach sauschlecht bei allem, was sich irgendwie in der Standard anfühlte, oder?
Ja, das ist das größte Ärgernis, was ich an dem Tag auch hatte. Dass du gar nicht mehr, ab dem fünften, sechsten Eckball habe ich schon gar nicht mehr hingeguckt. Weil da wirklich gar keine Gefahr ist. Und so ein Spiel, was wirklich echt nicht so gut gelaufen ist für uns, aus verschiedenen Faktoren, kannst du dann vielleicht halt so mal ein bisschen umstellen. Aber es ist gar nichts gekommen. Diese Eckbälle waren eine Katastrophe. Das war gegen Wolfsburg schon so.
Ja.
Setzt sich jetzt fort und dann kannst du dann halt auch dann irgendwie so das Spielglück nicht drehen, wenn du nicht irgendwie so eine Standardsituation hattest, was die Hertha ja gemacht hat. Die haben uns das ja gezeigt. Hertha war ja nicht besser als wir. Machen uns
nee, um vor. Gottes Willen. Also
das war ein schlechtes Fußballspiel.
Die ersten 45 Minuten absolut. Das wäre auch ein ganz solides 0-0 gewesen. Aber das war ja das, was ich meinte mit irgendwie Standards in jeglicher Form, weil ja nicht nur, dass wir total ungefährlich sind, was die Standards angeht, sondern wir ja auch total nicht in der Lage sind, dann halt so einen Standard auch zu verteidigen. Ja? Ein Hasebe, der sich da irgendwie einkesseln lässt, okay, da kann er halt auch nicht viel, aber dann kommt der Spieler da frei zum Kopfball und das ist halt genau das, was der Hertha in die Karten spielt. Die sind halt eine Kontermannschaft. Wir mussten in die Offensive gehen und dann waren auf einmal diese Lücken wieder da, wo wir Glück hatten, das eine Mal, dass der Lauf von Selke dann da noch abgepfiffen worden ist, wo ich auch sagen muss, da sah der Schiedsrichter zum wiederholten Mal in diesem Spiel nicht gut aus, aber es war nicht die schlechteste Situation des Schiedsrichters in dem Spiel. Und dann die zweite Nummer, wo wir Glück haben, dass ihm der Ball dann da verspringt und Trapp dann da die Hand noch irgendwie dran kriegt. Ansonsten hätten wir uns über ein zweites und ein drittes Tor da an der Stelle auch nicht beschweren dürfen.
Ja, und du hast es ja schon gesagt, die Hertha, das ist halt, für die Hertha war das perfekt. Das ist eigentlich das, was wir uns immer gewünscht haben, zu sagen, ey, wenn es mal nicht läuft, dann müssen wir jetzt so ein Tor machen und dann kommst du aus der Defensive. Und das hat Hertha ja gemacht. Die standen ja damit wirklich mit allen Mann hinten drin dann. Die Eintracht ist an dem Tag nichts eingefallen, weil so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch die mentale Frische fehlt.
Ja.
Und dieser absolute Wille ist nicht mehr da. Vielleicht sind das die Nachwirkungen von wirklich, weil wir haben uns ja gewundert, dass die Eintracht so durch die Liga spaziert, trotz Europapokal. Vielleicht kommt es jetzt gerade. Also vielleicht ist es das. Das ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Die Frische fehlt, weil ich muss sagen, da war schon der ein oder andere Totalausfall dabei. Also die Guzman war wahnsinnig schlecht.
Ja.
Und Ante Rebic, es macht sich jetzt halt bemerkbar, dass das auf lange Sicht trotzdem nicht seine Position ist.
Ja. Also ja, aber wie du schon sagst, so ein bisschen auch so diese mentale Frische. Ich meine, wir hatten ja jetzt nicht wenig Torschüsse. Also laut Kicker-Statistiken haben wir 18 Mal aufs Tor geschossen. Und ganz ehrlich, ich kann mich an einen erinnern, der gefährlich war. Das war die Nummer von Haller irgendwie in der 9., 10., 11. Minute, wo er den Außenpfosten trifft. Aber alles andere danach, das waren so Kullerbälle, die halt auch einfach zu zentral gingen. Da war keiner dabei, der mal richtig einfach dieses Ding in diesem Tor sehen wollte und da halt einfach mal mit viel Kraft irgendwie draufgewämst hätte. Ja, also das war halt alles so und zum Teil dann halt auch so ein bisschen überrascht. Ja, so nach dem Motto, oh, ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Ball da jetzt irgendwie hinkommt, weil du vielleicht gerade an der Stelle geistig nicht so richtig in dem Spielzug drin warst.
Ja, da ist so Kostic für mich auch ein bisschen sinnbildlich. Der hat auch einen Abschluss, aber was bei ihm noch viel frappierender war, war tatsächlich, dass die Flanken echt krass ungefährlich waren. Also der ist immer umtriebig, der hat auch echt scheinbar noch Akku, aber irgendwie diese Flanken, das war alles ungefährlich. Also die Eintracht hat an dem Tag das irgendwie nicht hingekriegt und hat auch viele, viele falsche Entscheidungen getroffen. Wenn irgendwie so, ja, wenn aussichtsreiche Situationen da waren, dann letzte Pass, dann verzögert, Rebic hat einmal verzögert, dann musst du schneller auf Außen spielen. Also das war sehr, sehr, sehr ärgerlich und dass dieses 1-0 dann so fällt, das hat dann wirklich dazu gepasst. Aber da komme ich zumindest zu einem Punkt, der mich auch krass gestört hat, und das war tatsächlich der Schiedsrichter, der wirklich für uns auch, ja, ähnlich wie gegen Wolfsburg einer war, der jeden kleinen Piss abgepfiffen hat. Und dann ausgerechnet vor diesem Eckball pfeift er eben nicht jeden kleinen Piss. Klar, das ist kein hundertprozentiges Foul gewesen. Aber ich finde, wenn der Schiedsrichter seine Linie beibehalten hätte, hätte er das auch noch abpfeifen können, weil er eh jeden Scheiß abgepfiffen hat.
Ja.
Also das hat mich so ein bisschen geärgert und ich wusste, dass dann da das Tor fällt. Und ja, wir haben es jetzt auch schon gesagt, ja, das ist natürlich, wenn du dann gegen Berlin spielst, die jetzt auch nicht so schlecht in Form sind, die haben, glaube ich, in Hannover gewonnen vorher. Dann wird es halt schwierig und das reicht gerade scheinbar nicht.
Es war aber auch gerade für Berlin, war das Ding gegen Hannover auch seit langem mal wieder ein Sieg. Davor hatten sie auch eine lange Zeit, wo sie, wenn man jetzt mal den Pokal rausnimmt gegen Darmstadt, wo sie auch in den letzten 5, 6 Dingern nichts irgendwie geholt hatten. Also die waren jetzt auch nicht so sehr in Topform, aber klar, wir haben ihnen halt eben für ihre Spielweise die Lücken gerade in der zweiten Halbzeit dann geboten und der Schiedsrichter, der da halt auch einfach ihrer Linie auch so ein bisschen zugute kam, hat das natürlich dann auch noch so ein bisschen dann da unterstützt an der Stelle einfach. Wobei der Schiedsrichter, was Karten anging, ja noch sehr zurückhaltend war, aber er war halt schon sehr kleinig. Ich glaube, das war aber auch sein erstes, weiß ich nicht, sogar sein erstes Bundesligaspiel.
Das weiß ich nicht, aber das wirkte so. Das habe ich auch gesagt. Also Marvin und ich haben es ja zusammengeschaut im S9. Grüße an die Bande. Du hast schon gesehen, das ist ein Schiedsrichter. Ja, dem fehlt natürlich so ein bisschen die natürliche Autorität. Und der hat so ein bisschen probiert mit Körpersprache und völlig unbeholfen da auf den Platz zu kriegen. Das hat mich genervt. Das hat mich wirklich genervt, wie er sich da aufgeführt hat. Und das hat wirklich unserem Spiel auch nicht gut getan. Also in vielen Situationen wurde Jovic was abgepfiffen, Rebic, Haller wird sowieso scheinbar immer alles abgepfiffen, wenn er sich auch nur irgendwie einen anderen Gegenspieler nähert. Das sind keine spielentscheidenden Situationen, aber es kann trotzdem so einen Spielfluss kaputt machen. Und sowas bringt dann natürlich den Mannschaften wie Wolfsburg und Hertha spielt denen in die Karten, weil die an einem wirklichen Spiel kein Interesse haben. Ja. Wenn die gerade momentan gegen Eintracht spielen und die Eintracht hoch eingeschätzt wird. Da kommt es halt nicht rein, aber nichtsdestotrotz ist die Hauptschuld, trotzdem liegt die Hauptschuld bei der Eintracht, weil ich es schon erwähnt, der Guzman war ein Totalausfall, also der hat immer die falsche Entscheidung getroffen, die Standards waren eine Katastrophe, ja, und Rebic fühlt sich, glaube ich, da in der Zentrale nicht wohl, weil ihm da wirklich teilweise der Platz fehlt, also auf klein, Schnick, Schnick zu machen, ist, glaube ich, nicht so sein.
Nee, stimmt schon. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Schiedsrichter Daniel Schlager hatte bislang 4 Einsätze in der ersten Liga. Bremen gegen Nürnberg, Mainz gegen schon mal Berlin, Düsseldorf gegen Wolfsburg und jetzt Berlin gegen Frankfurt und in 3 der 4 Spielen hat er beim Kicker eine Note 5,0 oder schlechter bekommen. Passt also irgendwie so ein bisschen dazu.
Guter Karrierestart.
Ja, kann man.
Da kommen wir nämlich dann auch zu einer ganz, ganz prägnanten Szene am Ende dann.
87. Also Minute sprichst du ja, jetzt Leute, an.
Also das ist ein Witz, sorry. Also das ist ein Witz, dass das keinen Elfmeter gibt. Das ist ein Witz, dass das auch nachdem man es nachgeschaut hat, immer noch kein Elfmeter ist. Ich habe gedacht, die stehen im Wald. Die haben uns alle schon zurückgelehnt, weil wir dann die Zeitlupe selber gesehen haben. Und haben gesagt, ja gut, also wenn die das jetzt nicht korrigieren, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Also das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, den ich da nicht verstehe. Das war so eine Diskussion, die auch im Rasenfunk in der aktuellen Folge, die ich bislang nur stückweise gehört habe, aber da auch stattgefunden hat. Wir sind ja auch hochkarätige Gäste mit Markus Bark und der Frau Pfeiffer da vor Ort. Gerade wenn du so als Schiedsrichter deine ersten Bundesligaspiele hast und du hast die Option und du hast so eine Geschichte, wo du dir vielleicht auch, die halt auch spielentscheidend dann am Ende ist in der 87. Minute. und du sowieso jeden Scheiß irgendwie pfeifst, mein Gott, warum gehst du denn da nicht raus an diesen Bildschirm und guckst es dir an? Das ist doch in dem Moment auch kein Zeichen von Schwäche, sondern einfach nur, es geht ja darum, das in dem Moment auch richtig zu machen, weil jetzt stehst du erst recht in der Kritik als Schiedsrichter, wenn es dein viertes Bundesligaspiel war und du so eine Situation dann nicht irgendwie richtig erkannt hast. Ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung war, das Ding nicht zu geben oder wie, kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil für mich auch diese Definition klare Fehlentscheidung irgendwie, da gibt es ja kein Schwarz oder Weiß, also von daher fände ich da jetzt auch schwierig zu sagen, ist es jetzt klar falsch, ja oder nein, aber warum geht er da nicht raus und guckt sich das nicht an, ich habe es nicht verstanden.
Ja, eben, also gut, wir haben nach dem Spiel auch gesagt, dass lieber die entscheidende Szene im Pokalfinale da, also weißt du, dass der Videoschiedsrichter da für uns sich entschieden hat, aber das hat ja trotzdem eigentlich nichts miteinander zu tun, das war ein Scherz, also die Sache, ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es immer noch nicht, dass das kein, also ich finde es Wahnsinn.
Ja, ich auch nach wie vor. Ich habe mir ja die Zusammenfassung bestimmt jetzt noch 5, 6 Mal angeguckt und ich komme jedes Mal, gut, ich meine, jetzt sind wir natürlich auch so ein bisschen mit der Eintrachtbrille da unterwegs, aber ganz ehrlich.
Nein, sorry, aber das ist ein Elfmeterpunkt. Ja. Aber Jovic hat doch gar keinen Grund, sich da fallen zu lassen. Weißt du, was
ich meine? Nee, natürlich nicht. Ich meine, er ist am Ball. Er ist auf dem Weg zum Tor. Er versucht zu schießen und in dem Moment wird er halt quasi umgerissen, weil er muss ja quasi den Fuß zum Schießen hochnehmen. Ja, und dann hast du den Gegenspieler, der halt quasi oben, unten an ihm hängt und zieht und zerrt. Klar ist das ein Körpersport und ich will jetzt nicht irgendwie, dass da jedes kleinste Ziepen irgendwie abgepfiffen wird. Aber ganz ehrlich, in so einer Situation.
Ja, aber nein, aber wir haben doch bei Colinas Erben gelernt, wenn ein Schiedsrichter in die Linie fährt, dann muss er die wenigstens beibehalten. Das hat er gar nicht gemacht. Das ist es ja. Wenn du jetzt einen kleinlichen Schiedsrichter, der alles kleinig pfeift, dann ist es halt so. Aber der kann doch nicht dann alles abpfeifen. Jeden Scheiß hat er abgepfiffen.
Ja.
Seiner tollen Frisur. Und dann das nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Und dann fragt er nach und die sagen, dann, ich verstehe wirklich nicht, dass die nicht zu ihm gesagt haben, ey, dann schaust du dir halt kurz an. Also wie du es gesagt hast, das geht.
Wir wissen es ja nicht. Also das ist ja dann wieder auch so dieses andere Thema Transparenz. Wir wissen ja nicht, was Bibiana Steinhaus, die in dem Fall der Video Assistant Referee war, gesagt hat. Es kann ja durchaus sein, dass sie gesagt hat, von wegen, geh halt raus und guck's dir nochmal an. Aber die letztendliche Entscheidungsgewalt liegt ja bei dem Schiedsrichter auf dem Platz. Wenn er dann sagt, von wegen, nee, ich bin mir sicher, mach ich nicht, dann ist das seine Entscheidung. Also wir wissen es nicht. Es ist ja jetzt eine Vermutung, die wir an der Stelle jetzt bemühen müssen. Ja.
Ja, ich weiß, ich war fassungslos und das hat meine Wut echt ins Unermessliche getrieben. Ich war auch ein bisschen sauer auf die Eintracht. So, dass du hast das Gefühl gehabt, wir haben uns wieder einlullen lassen. Haben gedacht, oh geil, vielleicht geht ja doch was. Und die Eintracht ist trotzdem immer noch die Eintracht. Die Eintracht ist trotzdem wahrscheinlich wirklich ein Verein wie Hertha, die gerade gut in Form ist. Also wir sind, glaube ich, nicht so stark, wie wir das denken. Also das ist so fühle ich es gerade. Natürlich kann es sein, dass wir uns einfach ein bisschen das Glück verlassen hatten, dass jetzt alles wieder gut wird. Aber ich habe ein bisschen Angst vor den letzten 3 Spielen jetzt, dass dieser positive Eindruck, wir sind ja hier durchgerauscht die letzten Wochen, Monate, dass das unter dem Weihnachtsbaum anders aussieht. Dass die Angst trage ich aktuell sehr, sehr stark in mir, natürlich auch durch die Vorbelastung, die wir haben. Also weißt du, wir haben ja immer gesagt, wir trauen dem Braten nicht. Wir haben dem Braten vor Augsburg nicht getraut, vor zu Hause gegen Schalke. Wir haben immer nicht getraut und irgendwie hat es immer geklappt. Und jetzt ist halt das eingetreten, was wir eh schon befürchtet haben, aber irgendwie fühlt es sich falsch an. Also ich habe ja eigentlich gesagt, wir verlieren jetzt irgendwann, wir können nicht immer alles gewinnen, gerade wenn wir europäisch spielen. Aber so wie es jetzt passiert ist, fühlt sich das falsch an, weil das trotzdem auch trottelig war.
Hm.
Also das war trottelig, weil das musst du nicht. Das waren keine 2 Mannschaften, wo du sagst, ach, heute ist einer der Tage, da geht nichts, der Gegner war besser. Nein,
nee,
das waren nicht. 2 Kackmannschaften, machen wir uns nichts vor, die auch Kacke gespielt haben. Und die Eintracht hat es trotzdem, hat sich durch simple Mittel, die Eintracht einfach anzugehen und irgendwie nicht losrennen zu lassen, das waren ja beide, die einfach auf Zerstörung aus waren. Ja, und das hat scheinbar gereicht. Klar kamen ein paar strittige Szenen noch dazu, aber darauf kannst du dich trotzdem nicht ausruhen. Und,
nee, das ist es nicht. Allein, wie ich schon sagte, wir haben 18 Mal das Ding irgendwie da aufs Tor gebracht und davon war ein Schuss ungefährlicher als der andere. Also wir müssen uns da den Schuh auch zum gewissen Grad selbst anziehen. Klar, hat uns jetzt irgendwie da auch der Schiri nicht so richtig irgendwie in den Kram gepasst, aber wir hätten ja die Chancen gehabt. Es ist ja nicht so, dass wir keine Torchancen rausgespielt haben. Und da waren wir halt einfach, wie du schon sagst, da haben wir uns einlullen lassen und sind mit so einem Kuschelkurs da unterwegs gewesen. Die Eintracht von vor 5 Spieltagen, die hätte da irgendwie 3 Dinger gemacht und dann wäre das Thema auch wieder gut gewesen.
Das ist halt der Unterschied. Ich glaube, wir hatten ja heute Fußball 2000 mit Boska, liebe Grüße. Der hat das auch gesagt. Der hat gesagt, eigentlich so ein Spiel hätte uns auch in Augsburg schon passieren können. Da war die Eintracht auch nachlässig. Da hat Augsburg halt das Tor nicht gemacht.
Da hatten wir halt Glück, dass der Gegner halt eben noch einen Ticken schlechter war. Und jetzt in dem Fall haben sie halt einfach aus einer Standardsituation ein glückliches Tor bekommen. Und danach halt quasi, wie du schon sagst, den Spielbetrieb eingestellt, hinten drin gestanden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten in der zweiten Halbzeit irgendwie 70% Ballbesitz oder sogar noch mehr. Also, ja, da zeigt sich halt auch mal wieder, wir sind halt keine Mannschaft, der an der Stelle dann halt viel einfällt.
Das ist ärgerlich. Ich habe echt eine Wut in mir drin. Ich weiß nicht, also das, ja, keine Ahnung.
Ja, ich auch. Also ich weiß
noch
nicht,
weil es halt unnötig ist. Das ist so eine Mischwut. Mischwut aus bisschen trottelig und bisschen, eigentlich weiß ich aber auch, dass es klar, dass es passieren kann. Wir hatten am Anfang der Saison auch so eine Phase.
Ja.
Aber es macht mich trotzdem wahnsinnig, weil es wieder, sorry, das ist wieder diese Situation, wo du wirklich dich oben mal festknallen kannst und du machst es halt wieder nicht. Das hatten wir schon tausendmal. Wir hatten das unter Skibbe, wir hatten das unter Fee, wir hatten das unter Schaf. Immer wieder, egal wer da an der Linie steht, sobald es einigermaßen ernst wird, verkacken die das. Klar nicht, im Pokal nicht, und das war, wie gesagt, im Sommer war das schönste Erlebnis aller Zeiten. Nichtsdestotrotz, wenn wir über Liga-Alltag reden, auch unter Kovac war es ja so. Gute Hinrunde, zack, Rückrunde verkackt.
Ja.
Jetzt schon wieder, du kannst wirklich da rein. Die anderen Ergebnisse waren ja auch von Leipzig verliert in Freiburg. Nein, dann nutzt du es halt nicht aus, verlierst auch. Das ärgert mich halt massiv. Da ist es mir jetzt gerade auch egal, woran das liegt. Das macht mich wahnsinnig, dass wir wieder diese Chance nicht nutzen, um da einfach, ja, vorne sich mal ein bisschen festzubeißen. Und die Spiele, die jetzt kommen, sind wirklich nicht dankbar dafür, irgendwie wieder Aufbaugegner zu haben, weil du hast Leverkusen, dann spielst du in Mainz, da sehen wir nie gut aus. Ja. Zu Hause gegen München, das ist halt echt kacke.
Ja, ja, bei mir ist es auch so eine Mischung aus Wut und Enttäuschtheit, dass man sich irgendwie mehr Hoffnungen gemacht hat, als man sie vielleicht haben sollte. Wobei wir auch sagen müssen, der Fairheit halber, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, wir sind immer noch der Tabellenfünfte. Es hat sich für uns nichts getan. Allerdings das, was halt rundrum so ist, ist halt näher an uns rangerückt und es wird halt jetzt wieder eine heiße Kartoffel, wie du schon gesagt hast. Die nächsten Gegner mit Mainz, Leverkusen und München. Ich stelle gerade fest, die Reihenfolge ist aber falsche. Leverkusen, Mainz, München, das ist es in der Liga. Das ist halt jetzt auch kein Spaziergang, wo du irgendwie pfeifend durchmarschieren kannst und dann noch irgendwie 6 Punkte mitnimmst. Das wird halt auch eine harte Nummer. Aber bevor wir zur Liga kommen, ich glaube, das Spiel können wir dann damit abhaken, haben wir am Donnerstag noch ein letztes Gruppenspiel in der Euroleague in Rom. Die gute Nachricht ist, es gibt ein erhöhtes Kartenkontingent. Es dürfen jetzt in Summe 8.500 rein. Die schlechte Nachricht ist, bei der Anzahl der Anmeldungen mit, ich glaube, was waren es, fast 17.000, bedeutet das, dass die gleiche Anzahl der Fans nochmal etwa vor dem Stadion stehen wird, weil ich gehe davon aus, dass trotzdem weiterhin irgendwie irgendwas um die 10.000 bis 15.000 dahin fahren werden. Und ob zu dem jetzigen Zeitpunkt dieses Auswärtsspiel mit diesem Reiseaufwand uns da jetzt irgendwie hilft, den Kopf freizukriegen, wage ich auch noch so ein bisschen zu bezweifeln.
Ja, das ist halt scheiße. Weißt du, wenn du jetzt gegen Hertha noch dann kurz vor Schluss 1-1 machst, dann ist alles easy peasy. Jetzt hast du halt wirklich das, dass du denkst, ne, eigentlich ist das Leverkusen-Spiel wichtiger.
Ja, definitiv, weil ganz ehrlich, Rom, wir sind Tabellenerster, wir sind sicher weiter.
Ja, aber du bist trotzdem in der Zwickmühle. Guck mal, weil du kannst auch nicht, du hast ja gesagt, machen Sie sich vor, da sind 10.000 Eintracht-Fans im Stadion.
Die Stimmung wird grandios werden, aber so.
Da kannst du nicht mit Togota auflaufen, das kannst du den Fans auch nicht antun. Also sorry, also das ist halt echt schwierig jetzt, die müssen es jetzt halt durchknallen. Ich hoffe einfach, dass da so ein bisschen, ja, das Zutrauen vielleicht kann man es als Spiel nutzen, dass die gar nicht anfangen zu überlegen. Also dass die, dass sie sich da das Zutrauen wiederholen, was wir dann irgendwie zu Hause gegen Leverkusen dann nutzen können. Zu sagen, okay, die haben sich da vielleicht das Selbstvertrauen wiedergeholt und fangen dann gegen Leverkusen gar nicht erst an zu denken, weil überleg mal, spielst in Rom, keine Ahnung, spielst 0-0, nichts passiert und du wirst auch nicht schlauer und dann liegst du plötzlich zu Hause gegen Leverkusen wieder irgendwie 1-0 hinten. Ja, dann fangen die halt an nachzudenken, glaube ich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Die Eintracht müsste eigentlich wirklich, und das ist viel wichtiger mit momentanem Spiel, einfach zu Hause gegen Leverkusen gewinnen. Weil dann hast du, glaube ich, wieder diesen positiven Spirit. Selbst wenn du dann nur noch einen Punkt in Mainz holst und gegen Bayern verlierst, dann ist wieder alles gut. Aber diese vier Punkte sollten es tatsächlich schon sein, weil du dir sonst wirklich diese Ausgangsposition selber kaputt schießt. Und dieses Rom-Spiel, ich habe ganz komische Gefühle. A, ist es so geil, du bist schon weiter, du bist Erster, wir werden das auch krass feiern. Ich werde auch am Donnerstag meine Wut, die werde ich komplett ignorieren. Ich glaube, die Mannschaft sieht das auch als Bonusspiel, das heißt, das läuft ein bisschen gesondert.
Ja.
Wir müssen halt hoffen, dass sich keiner verletzt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
Ja, wobei auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wie viel Ernst wird halt Lazio diesem Spiel halt auch widmen? Weil für die geht es ja auch quasi um nichts. Ist ja jetzt auch quasi für die das Spiel um die goldene Ananas an der Stelle. Ich meine, klar, die Gefahr, dass da halt irgendwie Verletzungen irgendwie bei rumkommen, die hast du halt immer. Das kannst du halt dann nicht vermeiden, aber ja. Also ich bin da halt auch so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite ist europäische Bühne halt immer nochmal was anderes und nochmal irgendwie ein Ticken geiler und wie du schon sagst, da werden ein Haufen Fenster sein, es wird eine grandiose Stimmung sein. Mit Lazio haben wir natürlich dann halt auch einen Gegner, der jetzt auch fanmäßig da nicht gerade unbedarft ist. Also das wird halt schon irgendwie geil werden. Nur die Frage ist halt wirklich, wie viel Ernst steckt da gerade drin? Und ich gucke gerade nach, was das nächste Spiel von Lazio in der Serie A ist. Und huiuiui. Hast du eine Idee, wer der nächste Gegner von Lazio Rom sein könnte?
Juventus.
Nee, Atalanta Bergamo.
Ach, guck mal, Atalanta Bergamo. Ja, die Armen, die dürfen ja nicht, dürfen ja die Stadt nicht betreten.
Die dürfen die Stadt nicht, aber die sind, wir erinnern uns an der geneigte Hörer, wir haben eine Fanfreundschaft mit Bergamo. Das ist das nächste Spiel von Lazio. Die spielen am 17. in Bergamo. Bergamo ist Siebter mit 21 Punkten, Lazio ist Fünfter mit 25 Punkten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass denen das Ligaspiel da halt an der Stelle auch irgendwie näher ist als das Euroleague-Spiel, wo es für die halt wirklich um nichts geht.
Ja, vielleicht ist das unser Vorteil, dass wir da vielleicht sogar mit halber Kraft
ja, und halt wieder mal so ein bisschen vielleicht so den einen oder anderen Spielzug ausprobieren können, so ein bisschen Sicherheit gewinnen in den Abschlüssen, halt wirklich Podolski-Style,
das ist es, glaube ich.
Nicht
ich glaube,
denken, schießen.
Die müssen vielleicht wirklich einfach, die sollen gar nicht so wütend sein wie wir, sondern einfach denken, dass sie jetzt Pech hatten. Die sich ein bisschen wieder fokussieren und vielleicht der Trainer ihnen klar machen, Leute, mit 80%, 85%, 90% reicht es halt nicht. Ihr seid nicht so gut. Also ihr könnt nicht einfach denken, ja, Büffelherde, bla bla bla, funktioniert schon. Ja, und vielleicht spielen wir endlich mal wieder mit einem Zehner. Also mir gefällt es nicht mit die Büffelherde. Da muss man, wenn dann, eine andere Aufteilung finden, dass du zwei Außenstürmer und einen Mittelstürmer hast. Aber Rebic da auf der 10 und die stehen auch sehr zentriert. Wenn du das siehst, wenn die manchmal gegen den Ball arbeiten.
Es ist ziemlich kompakt.
Die stehen sehr, sehr nah beieinander.
Ja, das ist... Das funktioniert ganz gut, wenn du Gegner hast, die dir da die Räume irgendwie bieten. Ja, wenn du da den Platz hast, dann funktioniert das. Aber wenn du, wie das haben wir gegen Wolfsburg gesehen, das haben wir gegen die Hertha gesehen, wenn du da einen Gegner hast, der da sehr eng steht und wo du sehr, sehr wenig Platz hast, dann hast du da deine Probleme damit. Ja, und das... weiß ich nicht, wie das gegen Rom dann aussehen wird. Ich muss zugeben, ich habe wenig Spiele von Rom gesehen. Außer eben das, die Spiele mit der Eintracht, das Hinspiel und ein paar Auszüge, aber ansonsten habe ich mich da jetzt irgendwie wenig mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie viel Raum die uns da bieten werden. Wenn denen das genauso egal ist, könnte es sein, dass da irgendwie Raum da ist. Wenn sie irgendwie auf Schadensbegrenzung sind, dann ja, schwierig. Aber wenn wir schon gerade bei dem Thema Aufstellung sind, erwarten wir ein bisschen Rotation in dem Spiel?
Ja, wahrscheinlich schon, oder? Also sonst zwei, drei Positionen, wieder so eine Halbrotation. Also nicht komplett, aber schon ein bisschen gehe ich davon aus. Ich glaube wirklich, dass der Trainer genau nachschauen wird, wer im Training vielleicht wirklich mal eine Denkpause braucht, dass er gegen Leverkusen voll wieder da ist. Und da fällt mir als erstes trotzdem Rebic ein. Also ich glaube, dass er selber gesagt hat, er ist noch nicht fit, merkt man vielleicht jetzt auch im Kopf. Nur nicht. Das ist der erste Kandidat, dass Gacinovic für Rebic reinkommt.
Aber vorne würdest du wieder mit Halejovic.
Ja, also das schuldet man auch diesen Fans, die da hinfahren, sorry.
Ja, wie du schon sagst, du kannst da schlecht mit einer B11 auflaufen. das wirst du an der Stelle irgendwie nicht bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Willems auf links für ein Kostic ran darf.
Ich kann mir vorstellen, dass Willems für de Guzman ran darf. Weil der,
ah, wieder, stimmt, dass er wieder in der Mitte spielt. Ja.
Ich weiß gar nicht, am Anfang war ich nicht so begeistert von diesem Experiment, aber ich muss sagen,
es hat erstaunlich gut im Spiel
funktioniert. Also der Typ kann ja schon kicken und ich glaube, wenn man dem wirklich irgendwie so ein bisschen so ein Manual an die Hand gibt, was er machen soll, dass das schon, also ich glaube, wenn er sich da irgendwie vielleicht im Winter sogar auf der Position trainiert, dass das eigentlich eine ganz geile Idee ist, weil das erinnert mich so ein bisschen, das hatte mich da schon erinnert, als wir gegen die gespielt haben, Luis Gustavo von Marseille, beziehungsweise Hoffenheim damals.
Ja.
Hoffenheim hat das auch mit dem gemacht. Also ja, Hoffenheim hat exakt das gleiche gemacht. Der war Linksverteidiger und Rangnick hat probiert, ey, setzt ihn auf die 6 und wir wissen alle, Gustavo ist schon ein guter Kicker geworden.
Ja.
Vielleicht können wir das mit Willems auch machen. Also das, weil kicken kann er ja und der hat auch einigermaßen gute Ideen.
Ja.
Muss halt das müssen wir uns auch da defensiv vormachen, der muss halt auch ein bisschen cleverer werden in den Defensiv-Zweikämpfen. Also da brauchen
wir
uns vormachen.
Ein bisschen Temperament
sonst fliegt er jedes Spiel vom Platz.
Ja. Ich möchte an der Stelle anmerken, dass das gerade von dir ein indirektes Lob für Herrn Rangnick war. Das möchte ich nur einmal kurz.
Was soll ich jetzt machen? Da sicherlich gut aus, ne?
Am besten machst du da jetzt gar nichts, ignorierst es und machst einfach weiter. Also, Willems für de Guzman, aber Fernandes wird daneben schon spielen, oder?
Ja, aus Mangel an Alternativen.
Ich sagen, also, wir haben halt nicht viel. Da Costa auf rechts, weil da haben wir halt auch exakt nichts. Und dann wäre jetzt noch die Frage, ein Kostic auf links oder ein Tabata?
Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass Tabata vielleicht auftaucht. Ja, also das ist sowas, was
der hat auch so ein bisschen Belohnung verdient. Ja.
Salcedo würde ich drin lassen, ehrlich gesagt. Der muss
Salcedo braucht Spielpraxis?
Dann, braucht Spielpraxis, dann würde ich komplett stellen, in Dicker so weiterspielen. Ja, ich weiß nicht. Das
Hasebe würde ich eigentlich auch nicht rausnehmen
ja,
wollen.
Eben.
Ja,
eben. Das kann
also,
ich ja. Also das kannst du, vielleicht macht Hütter das tatsächlich, dass er Russ reintut für Hasebe, aber das wäre schon. Das würde unserem Spiel nicht gut tun. Das haben wir ja gesehen. Nee. Ohne Hasebe läuft ja momentan eigentlich gar nichts.
Nee,
Die Hertha hat es halt auch gut gemacht, weil die haben Hasebe so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Also der Selke ist den angelaufen und dann war es das. Und ja, das merkst du dann halt. Würde ich ungern ausprobieren, aber es ist halt, aber eigentlich ist er der Kandidat, wo ich komplett Riesenangst hätte, dass er sich verletzt in so einem unbedeutenden Spiel.
Ja, das heißt, so ein bisschen.
Wie man es macht jetzt, ist es falsch. Weißt du, was ich meine? Wenn du ihn draußen lässt und verlierst irgendwie, die Stimmung wird noch schlechter, dann hast du es falsch gemacht. Wenn du ihn drin lässt und er verletzt sich, hast du auch falsch gemacht. Also, ich würde das nicht entscheiden wollen.
Nee, ist echt schwierig. Wie viel Risiko gehst du an der Stelle?
Ja, das ist halt echt nicht so.
Ja. Weil das wirklich so der Spieler ist, wo du eigentlich gar keinen Bock hast, den irgendwie zu verlieren. Ähnlich wie Da Costa, den du eigentlich auch nicht irgendwie unnötig einem Risiko aussetzen willst. Mit dem Unterschied, dass du halt da eigentlich keinen außer Salcedo hättest, der da halt irgendwie auf rechts spielen könnte. Aber dafür käme es aus meiner Sicht halt auch noch ein bisschen zu früh. Ja, ist ein schwieriger Call. Ich würde trotzdem fast davon ausgehen, dass Hasebe da spielt. Ich schreibe mal Russ mit so einem kleinen Fragezeichen dahinter, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Wechsel stattfinden wird, ist, dass Renault Einsatzzeit bekommt gegen Rom.
Ja gut, davon kann man gleich aufgehen. Das hat er auch angekündigt, wo das falsch verstanden wurde, dass er angeblich gegen Wolfsburg spielen sollte. Ja. Das war doch so dieses Missverständnis. Ich glaube, das wird jetzt.
Also da wird er auf jeden Fall seine Spielzeit bekommen, wo ich jetzt auch keine wirklich großen Bauchschmerzen an der Stelle hätte. Klar ist er zumindest, wenn man so die letzten Spiele von ihm betrachtet, vielleicht nicht so ganz ein Level mit Trapp, aber er ist jetzt auch keine totale, wie sagst du immer, Bratwurst im Tor. Also von daher hätte ich da jetzt wenig Bauchschmerzen damit. Was tippst du denn gegen Rom? Du bist ja vor Ort und wirst da für ordentlich Stimmung sorgen.
Die Eintracht gewinnt 2-1. Das wird so ein Plepperspiel, das steht irgendwie 1-1 und die Fans werden dafür sorgen, dass die Mannschaft sich bis zum Schluss das durchzieht und dann dadurch irgendwann den Siegtreffer macht, weil Rom eigentlich gar keine Aktien in dem Spiel hat. Und das wird dann den Ausschlag geben, dass die Fans die Mannschaft zu so ein bisschen mehr pushen, dass es dann gegen eine Römer-Mannschaft reicht, die keinen Bock mehr hat.
Ja. Ich sag, die Römer haben null Bock auf uns. In den Euroleague-Spielen hat es bislang gut funktioniert. Wir holen uns so ein bisschen Selbstvertrauen zurück und ich sage, wir gewinnen 3-0. Und dann kommen wir zu dem von uns schon oder von dir schon mehrmals angesprochenen, eigentlich viel wichtigeren Spiel in dieser Woche. Wir spielen am kommenden Sonntag 18 Uhr zu Hause gegen Leverkusen, die jetzt in den letzten Spielen auch eher so ein bisschen schwankend waren, aber für mich auf dem Papier halt schon eigentlich eine extrem gute Mannschaft sind. Und da in diesem Mittelfeld irgendwie so ein bisschen rumdümpeln mit 5 Siegen, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Was aber, glaube ich, nicht so wirklich deren eigentliche Kaderleistung widerspiegelt.
Ja, das ist ganz, das ist echt, der kommt zur Unzeit, dieser Gegner. Bei dem weißt du es halt nicht. Also die können hier 4-1 gewinnen, wir können aber auch 4-1 gewinnen.
Ja, deswegen, also das ist so
nichts. Das ist konstant. So wirklich, die haben sich gegen Augsburg ein bisschen schwer getan, aber Augsburg ist auch unangenehm. Was haben die nicht 6-2 in Bremen gewonnen?
Ja.
Ich glaube. Ja, also weißt du, das ist ja völlig krank, was die machen.
Sie haben 5-0 im Pokal gegen Gladbach damals dann gewonnen. Sie haben
4-1
gegen Hoffenheim verloren. Also, ja,
das ist völlig durcheinander. Also bei denen weißt du wirklich nicht. Ich hoffe, dass die so ein bisschen sind wie wir eigentlich, wie wir in Nürnberg gespielt haben vielleicht. Das, vielleicht dann ist es kalt und die haben vielleicht keinen Bock. Und die Eintracht führt 1-0 und dann hast du die, glaube ich, dann kannst du dir die zurechtspielen. Aber wenn die anfangen zu spielen mit Havertz und so, ja, dann
sieht's
wird das der
aus.
Nächste Brocken und dann hast du das dritte Spiel hintereinander davon. Also das wird echt nochmal, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt vom Winter nochmal so Do-or-Die-Spiele kommen, aber das zähle ich schon fast dazu. Das sollte man tunlichst nicht verlieren.
Ja, wird aber halt echt nicht, keine einfache Nummer, wie du schon sagst. Da sind durchaus ein paar dabei, die kicken können. Die haben auch schnelle Außen mit einem Bellarabi und mit einem Bailey, die uns da so ein bisschen irgendwie Stress machen könnten. Das dürfte gerade für unsere Außen, Kostic und Da Costa, dürfte das ein sehr anstrengendes Spiel werden. Leverkusen kann halt leider auch so ein bisschen mit Standards umgehen. Also das Ding gegen Augsburg war ja, glaube ich, auch nach einem Standard.
Ja, es ist...
Das trifft halt wieder so unsere...
Ich habe keinen Bock, jetzt schon daran zu denken. Das Spiel nervt mich jetzt schon.
Geht mir ähnlich. Es geht mir absolut ähnlich. Es liegt aber vielleicht auch einfach gerade an der Situation, dass wir von dieser Euphoriewelle, auf der wir uns die letzten Wochen befunden haben, jetzt in den letzten 2 Wochen ziemlich hart runtergekickt worden sind. Ja.
Ja, wie gesagt, an das Spiel will ich noch gar nicht. Das ist für mich auch noch zu weit weg, weil die spielen ja halt auch noch europäisch. Also wir können es jetzt auch noch gar nicht seriös bewerten. Spielen die nicht auch gegen die zyprische Mannschaft jetzt?
Müssten, ich guck gerade einmal nach, die spielen gegen Larnaca, genau. Und zwar am, müsste ja dann auch Donnerstag sein, ne?
Ja.
Lass mal gucken. Wo sind sie denn? Genau, die spielen auch, aber um 21 Uhr. Ja. Auch auswärts. Die haben natürlich dann auch mal irgendwie ein bisschen mehr Reiseaufwand. Haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Luft mit der Rotation. Ja. Es wird ein sehr, sehr entscheidendes Spiel, aber keins, was jetzt irgendwie einfach vorherzusehen ist. Liebe Hörer, ihr merkt, wir sind da gerade so ein bisschen desillusioniert, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, ist vielleicht auch noch frisch, ist Montag. Wahrscheinlich sieht es bei mir jetzt, wenn ich Bock, morgen und übermorgen kriege ich ja einen Bock auf Rom und dann sieht es wahrscheinlich anders aus und dann kommen wir aus Rom wieder und denken, geil, wir holen jetzt Leverkusen auch noch weg und dann ist wieder alles gut. Jetzt hatten wir ja schon 1000 Mal diese Achterbahnfahrten. Nur kann ich jetzt es nicht kreieren, weil ich echt noch diese Wut, Restwut in mir habe von diesem Samstagsspiel. Kann es jetzt nicht ändern gerade.
Aber wie schon eingangs gesagt, wir haben leider keinen anderen Termin für eine Aufnahme gefunden, außer irgendwie kurz vor Rom, aber da hat ja auch irgendwie keine Luft. Also von daher sind wir jetzt leider ein bisschen sehr dicht dran an dem vergangenen Spiel. Wie Basti schon sagt, nach Rom, wenn man da so ein bisschen Euroleague-Stimmung und vielleicht ein geiles Spiel irgendwie dann erlebt hat, dann sieht es irgendwie wieder ganz anders aus. Und dann gewinnen wir halt gegen fucking Leverkusen. Who cares? Aber die Punkte wären schon wichtig, weil was danach kommt mit englische Woche, dann mittwochs in Mainz und dann Samstag vor Weihnachten zu Hause gegen die Bayern. Könnte eine geile
kann
Geschichte
auch wieder
werden.
Geil werden.
Ja.
Das kann auch, ja, weißt du.
Ja. Wäre eine schöne Weihnachtsstory, dass wir uns da jetzt irgendwie rauskämpfen, aber Geld drauf wetten würde ich da jetzt nicht. Das ist gut zu wissen. Dann wissen wir, was schon mal beim Wettbrötchen am Donnerstag nicht auf den Schein kommt. Nehmt ihr überhaupt Donnerstag auf? Wahrscheinlich nicht, oder?
Am Mittwoch.
Ah, ihr nehmt Mittwoch auf. Okay. Ja, ich höre diesmal nicht auf euch. Ihr habt mir die letzten zwei Wochen. Seitdem es das Wettbrötchen gibt, habe ich noch keinen einzigen Schein mehr gewonnen. Ich sehe da eine gewisse
Absicht.
Ja, ich glaube auch. Das, das war ein Versuch, meinen tadellosen Wettruf zu beschädigen.
Ja, du musst, wir haben, der Axel und ich haben festgestellt, dass wir eher die Wetten gewinnen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Vielleicht solltest du es schon mal auffassen.
Ja, ich guck mal, was wir bei Tipico so in Richtung Hundesport drin haben, da kenne ich mich vielleicht besser aus. Da es bis Leverkusen noch eine ganze Zeit lang hin ist, würde ich sagen, wir skippen die Aufstellung hier an dieser Stelle, weil wir da halt echt noch realistisch überhaupt nichts zu sagen können. Da aber wir keine Sendung mehr vorher hinkriegen, sollten wir zumindest mal einen mit sehr Vorsicht zu genießenden Tipp hier abwerfen. Ich mache mal den Einstieg. Ich sage, gegen Leverkusen wird das so ein, ja, so ein 2-1 für die Eintracht. So ein ganz eklig knappes, aber am Ende glückliches 2-1.
Boah, ich würde es gerne auch glauben. Ich glaube, die Eintracht spielt 1-1.
Da ist halt auch zwischen Pest und Cholera wieder irgendwie alles drin. Nun gut. Ich würde sagen, dann machen wir das Spiel auch dicht. Wir gucken mal, wie es nach Rom aussieht. Wir werden ja dann wieder unsere Spiegel-Einschätzungen für den Spieltag abwerfen. Die ist natürlich dann auch schon sehr stark geprägt von dem Spiel in Rom. Also von daher wäre da nochmal ein etwas konkreteren oder valideren Blick auf dieses Spiel von uns haben will, der guckt am Freitag einfach mal bei Spiegel Online in die Fan-Experten-Rubrik. Dann haben wir eine aktuelle Ankündigung, ich guck, oder ein aktuelles Thema, ich gucke gerade mal, läuft da die Abstimmung noch? Nee, die Abstimmung ist beendet. Ah, es war schon wieder zu knapp. Es gab nämlich wieder die Abstimmung von EA zum Bundesliga Player of the Month, wo ja immer 40% der Verteilung oder der Stimmen werden ja an die Fans rausgegeben. Der Rest wird ja, glaube ich, von Journalisten und so weiter gemacht. Und da waren wieder drei Eintracht-Spieler mit dabei. Haller, Jovic, Rebic. Was auch immer so ein bisschen schwierig ist, wenn die Auswahl quasi des Fanlagers sich da irgendwie so auf drei Spieler irgendwie verteilt, ist das vielleicht nie gut, aber vielleicht hat er ja diese Woche oder diesen Monat einer der dreien da mal irgendwie eine Chance durchzukommen. Ich hatte gehofft, dass die Abstimmung noch offen wäre, dann hätten wir jetzt hier nochmal aufrufen können zum Abstimmen, aber nun gut. Ist schon rum, dann müssen wir halt gucken, wie das Ergebnis da ist.
Jo, jo, jo.
So, und dann müssen wir jetzt kommen zu unserem Dummschwätzer der Woche, nicht wahr?
Rummenigge, Rummenigge.
Oh, I'm a fan.
Danke, danke, danke sehr.
Rummenigge, Rummenigge, all night long.
Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original.
Wir haben auch diese Woche wieder eine Vielzahl an Nominierungen bekommen. Da hat sich auch der eine oder andere wieder sehr vorgetan. Wir müssen aber erstmal natürlich auflösen, wer letzte Woche das Rennen gemacht hat. Und da hatten wir echt eine Menge Nominierten. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also ein großes Feld und mit einem kleinen Vorsprung von knapp 6 Punkten, nämlich mit in Summe dann am Ende 25%, hat sich der Herr Grindel als Sieger herausgetan, der, wir führen uns das nochmal vor Augen, vor einer Verlegung des Montagsspiels auf den Sonntag gewarnt hat, weil der Sonntag gehört ja den Amateuren.
Ja.
Ich glaube, zu Recht gewonnen an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob hier mittlerweile einer mal gesagt hat, dass es heute schon Sonntagsspiele gibt oder ob er da selbst irgendwie draufgekommen ist. Mal gucken. Vielleicht fällt es ihm ja noch auf. So, dann steigen wir gleich schon wieder voll ein bei den Nominierten für diese Woche. Und der erste ist gleich ein absoluter Leckerbissen. Wurde uns genannt von Jan Hommel, dem A.E. Lippold und Jacques Bourgeon. Und zwar Brazzo, der in einem beispielhaften Weltinterview sagte, in meiner bisherigen Arbeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit beim FC Bayern.
Das hat er schon mal gesagt, oder Hoeneß hat das, glaube ich, schon mal gesagt irgendwann.
Ja, ich glaube, ich habe echt das Gefühl, die glauben da dran.
Ja, also das Ding ist, ich würde, wenn er an den Hersteller, würde ich einfach still sein. Er hat ja dann auch gesagt, dass er irgendwie nicht ins zweite Glied rücken wird, wenn Oliver Kahn kommt und so. Also das wird spannend, weil das kannst du trotzdem nicht verkaufen. Du kannst ja laut rumschreien und sagen, ey, Anerkennung, 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 aber du musst halt auch liefern, das tut er ja nicht, der kann ja kaum gerade sprechen. Das ist halt das Problem. Also ich bin gespannt, und dass er sagt, dass er mehr als Matthias Sammer gemacht hat, boah, das ist schon, ich habe bis jetzt nur gehört, dass er Rauchverbot eingeführt hat. Also ansonsten wüsste ich nicht, was er gemacht hat, außer Spieler bei YouTube anzuschauen. Das ist Wahnsinn. Ja. Also das musst du dir echt mal reinfahren.
Ich glaube aber auch nicht, also ganz ehrlich, ein Sammer wird dazu nichts irgendwie großartig sagen. Der wird von oben herab, wird er da so ein bisschen lächelnd runtergucken und wird sagen, ja, mein Junge, sieh du mal zu, dass du dein Eis essen kannst, ohne dir das komplette Hemd einzusauen, dann reden wir weiter.
Ja, eben, also das ist, da fällt mir auch nichts mehr zu ein.
Ja, also es ist halt schon, aber solche Aussagen, echt schwierig. Machen wir weiter mit dem zweiten Nominierten, der natürlich auch in keinster Weise hinter dem ersten hier zurückstreckt. Und zwar wurde dieser nominiert von @79_th_, das ist Timo, und von Julius, der uns den per E-Mail geschickt hat, und zwar unser spezieller Freund Alfred Draxler, der sich zur Abschaffung der Montagsspiele geäußert hat und gesagt hat, er fühlt sich als Fan zweiter Klasse, weil er als Fan bei der Abschaffung der Montagsspiele in der zweiten Liga nicht gefragt worden ist. Und ich glaube, er hat sogar noch irgendwie in einem Nachsatz dann irgendwie gesagt, von wegen, er als Fernsehzuschauer ist ja wohl der wichtigere Fan. Also ganz ehrlich, ich neige ja nicht dazu, anderen Menschen irgendwie Schmerzen androhen zu wollen, aber ganz ehrlich, dem würde ich gerne mal eine Backpfeife verpassen. Ja.
Schon länger. Und wenn du jetzt schon willst, dann wissen wir, dass die Stunde geschlagen hat.
Du hast die älteren Rechte, aber ganz ehrlich.
Nee, aber wenn du jetzt schon dabei bist, dann wird es eng für ihn, glaube ich.
Also ganz ehrlich, das mit dieser Begründung da zu bringen, von wegen, als Fernsehzuschauer ist man ja wohl der wichtigere Fan, dann hat man vielleicht auch so ein bisschen, also wenn das unsere die komplette Wahrnehmung von Fußball und dem Ganzen ist, dann kann ich sehr gut verstehen, warum viele Menschen heutzutage sagen,
es ist halt aber
sagen,
auch bewusst provokant, ich will da drauf gar nicht eingehen, der soll einfach die Fresse halten.
Ja, aber mich nervt sowas kolossal.
Kann ich verstehen.
Es macht es halt wirklich kaputt.
Ai, ai, ai.
Dann machen wir weiter. Hörernominierung nochmal geschickt von Jan Hommel, der war diesmal sehr fleißig, der hatte drei unterschiedliche Vorschläge eingereicht und diesmal nominiert er nicht Brazzo, nicht Uli, nicht Rummenigge, sondern den kompletten FC Bayern, die beim Heimspiel gegen Nürnberg den Clubfans oder der organisierten Clubfanszene untersagt hat, 5000 Wollmützen, die sie extra für das Spiel angefertigt hatten, gegen eine Spende quasi zu verteilen. Das ist so das Gleiche, was wir ja in gegen Apollon gemacht haben mit den Shirts, wollten die eben mit quasi farblich abgesetzten oder angepassten Wollmützen machen. Und man hat dann kurzfristig untersagt, dass das verteilt werden oder ausgehändigt werden darf. Man muss dazu sagen, der FC Bayern hat natürlich in dem Moment vor der Allianz Arena das Hausrecht. Das können sie natürlich tun. Eine wirklich stichhaltige Begründung habe ich jetzt nicht gefunden. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ganz ehrlich, was spricht gegen Mützen?
Ich weiß, ich habe es auch nicht verstanden, aber passt auch zum FC Bayern und dem Bild, was er abgibt. Ja. Dann sollen die es halt woanders verkaufen. Die Bayern können es ihnen nicht verbieten.
Nee, klar, du hättest es dann halt auch irgendwie draußen irgendwie dann vor dem Gelände irgendwie machen können. Die Idee war ja, so wie ich das verstanden habe, dass sie das vor dem Block machen wollten und das war ja auch erst irgendwie okay und ist dann doch irgendwie untersagt worden, genauso wie sie auch irgendwie ja Probleme hatten, irgendwie Fanutensilien, die erst genehmigt waren und dann doch wieder nicht genehmigt, also es scheint alles gerade ein bisschen schwierig zu sein.
Ja, ein strenger Verein gerade.
So, dann haben wir die dritte und letzte Nominierung, die uns geschickt worden ist von Jan Hommel, und zwar, wir bleiben bei dem Thema der Montagsspiele, und zwar wird hier nominiert der Sport1-Chef Olaf Schröder, der die Abschaffung der Montagsspiele in der zweiten Liga falsch und überstürzt findet. Ja, klar, dass er das findet, weil Sport1 ist ja derjenige, der es halt auch zeigt. Ja.
Und dann
haben wir noch den letzten, und den fand ich besonders toll. Und zwar wurde uns der geschickt von Tremo MS. Und zwar nominiert er oder sie, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, Maurizio Macri. Das ist der Verbandschef des südamerikanischen Fußballs. Und der findet es natürlich geil.
Der gesagt hat, es ist viel schlimmer, dass der angespuckt wurde, als dass da irgendwelche Leute angegriffen wurden.
Er sagte wortwörtlich, er finde es viel schlimmer, dass Infantino angespuckt wird, als wenn Steine von Gewalttätigen auf einen Bus geworfen werden. Also ganz ehrlich, anspucken ist halt auch Kacke, muss man nicht machen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass einer, weil er angespuckt worden ist, sich verletzt. Wenn aber so Steine in so einen Bus geworfen werden, dann ist das eine ganz andere Nummer. Das kann man nicht vergleichen. Und jeden Versuch, das zu tun, zeigt halt auch nur, was für eine unendliche Dummheit da am Werk ist.
Eieiei. Schwierig alles momentan. Irgendwie bin ich auch nicht, ich habe nicht mal die Energie, mich darüber aufzuregen gerade. Ich bin ja auch im Wochenendblues.
Man merkt es, dass du so ein bisschen energielos bist.
Bin genau wie die Mannschaft auch. Warum sollte ich das bei mir anders sein?
Ja.
Das zerrt an einem.
Es zerrt an einem, hervorragend, ja. Hast du noch einen Nominierten oder eine Nominierte?
Ich habe nichts.
Du hast nichts. Ja, dann würde ich sagen, sind wir quasi an der Stelle auch schon durch, weil ich habe auch nichts. Das heißt, ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen habt wieder die Möglichkeit abzustimmen. Geht einfach auf eintracht-podcast.de, dort auf die aktuelle Sendung. Da findet ihr die Abstimmung und dann werden wir in der nächsten Woche mitteilen, wer denn das Rennen gemacht hat. Und wir freuen uns wieder sehr, wenn ihr uns wieder neue Vorschläge einschickt. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch das ein oder andere irgendwie kommt. Vielleicht auch nach dem Spiel am Wochenende. Wir hatten schon lange keine Nominierung mehr von Rudi Völler. Das wird auch mal wieder Zeit. Der ist ja sonst eigentlich auch immer für einen gut.
Ja. Grüße.
Genau, Grüße. So, jetzt ist die Frage, wie bringen wir jetzt hier ein bisschen Stimmung rein? Du hast gerade eben gesagt, ihr habt die neue Fußball 2000 aufgenommen. Ich habe gerade eben mit zum halben Auge gesehen, die ist auch mittlerweile veröffentlicht. Wer nochmal nicht genau weiß, Fußball 2000, wir präsentieren nochmal den Ohrwurm von letzter Woche. Wenn er nicht angehen will. Er will nicht angehen. Jetzt habe ich was angekündigt, was nicht funktioniert. Ach, hervorragend.
Ich habe kurz Angst gehabt, dass du willst, dass ich
dass du singst?
Singe. Ja.
Nein, das will ich natürlich nicht, aber mein Soundboard spielt mir hier, macht hier den Affen. So.
Eieiei, René, nicht nur das Spiel, sondern auch alles.
Auch die Technik gerade versagt, aber jetzt aufpassen. Ein absolut lyrisches Meisterwerk, was da in den Fußball 2000 Studios kreiert worden ist.
Just another Marvin.
Es ist fürchterlich, es bleibt einem wochenlang im Ohr.
Grüße.
Grüße Marvin. An Marvin, der leider jetzt hier heute nicht dabei sein konnte, aber in der nächsten Woche wieder. Und vielleicht kriegen wir sogar in der nächsten Woche mal wieder einen Dienstagstermin hin. Das wäre dann doch irgendwie ganz gut. So ein bisschen spannend wird es noch werden, wie wir mit den beiden letzten Spielen umgehen, weil wie wir schon vorhin festgestellt haben, das Bayern-Spiel ist ziemlich kurz vor knapp vor Weihnachten und da wird es zeitlich für jeden von uns ein bisschen schwierig. Also von daher deuten wir jetzt schon mal an, dass es sein könnte, dass da eine kleine Unterbrechung dazwischen ist, zwischen dem Spiel und unserem nächsten Sendetermin, aber in der nächsten Woche dann hoffentlich sehr gewohnt am Dienstagabend dann auch wieder mit Livestream und allem, was dazugehört. Und dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier den Sack zu. Basti wandert gleich ab zu 93, da könnt ihr ihn hören. Am Donnerstag wieder das Wettbrötchen und dann sind wir in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder dabei. Bis dahin, macht's gut.